Supervisor, one sentence, worth the while. Und es ist immer wert, auf dem Sender zu warten, bis dann der Nerdfunk anfängt.
Meine Damen und Herren, Sie hören Galaxy Space Night auf Radio Stadtfunk.
Völlig falsch Jingle gewesen. Ich wollte eigentlich da drücken. Also, Lärm. Ja. So, also wir haben etwa 5 Jingle, die parallel gelaufen sind, Kevin. Das ist nur für dich, um dich zu begrüßen.
Cool.
Adäquat, wie sich das gehört. Ui, Husten.
Nein, komm jetzt.
Ah, okay, jetzt hast du gemeint, sonst müssen wir noch...
Auch
noch
Corona.
Nein, ich hätte gedacht, wir müssen das Konklave machen, wer in Nerd...
Machen wir das eigentlich, wenn jemand ausscheidet, dass wir, was ist der Ablauf, weißer Rauch und dann müssen sie zusammensitzen?
Ja,
es hat
genau.
Einen guten Film gegeben zu dem Thema.
Weißer Rauch und dann... nein, wahrscheinlich gibt es jetzt schon wieder Konzessionsbeschwerden, wenn man so etwas macht. Nein, ich weiß es nicht. Aber es ist, eins ist klar, oder? Man macht im Nerdfunk macht man mit auch lebenslänglich. Da kommst du erst raus, wenn...
Ja, aber irgendjemand muss ja dann die Nachfolge machen. Wenn wir 80 sind, also so in 60 Jahren zum Beispiel, dann muss ja dann weiser Rauch und dann muss jemand kommen und der muss dann gewählt werden. Von wem?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das ist, unsere Strukturen sind nicht gut. Wir merken es jetzt gerade, die verheben nicht.
Also ich wäre der Meinung, dass ich sage, wenn dann... der Vatikan verkündet, dass jetzt, sagen wir, die Regierung vom Stadtfilter sagt, leider ist jetzt einer von dem Nerdfunk dahin geschieden, dann wäre es mir eigentlich ehrlich gesagt gleich, wie es weitergeht, sondern es müssen die schauen, die Hinterbliebenen. Ich finde, man sollte sich nicht ins Leben von seinen Nachkommen und so einmischen. Die müssen das selber machen. Ist meine Meinung.
Wir haben, glaube ich, noch nie eine Sendung zu dem Thema gemacht, aber ich finde es ein spannendes Thema, weil ich gerade so in meiner Firma auch in verschiedenen Firmen drin bin, wo ich ein bisschen auch du begleite, ja, bei diesen Generationsübergaben. Wie machst du das? Und jetzt hast du teilweise Väter, teilweise auch nicht Väter, sondern Leute, die das den Mitarbeitern übergeben und wie und was passiert und Erb und ist schon noch kompliziert.
Das ist wahnsinnig schwierig. Ja, ich glaube, da könnte man schon mal... Haben wir nicht mal eine Sendung gemacht so über digitalen Nachlass? Man kommt das so ganz vage bekannt vor, aber vielleicht habe ich auch noch mal darüber geschrieben.
Ich glaube, wir haben das einmal gemacht über den digitalen Nachlass.
Ja, aber, auf jeden Fall müssen wir es...
Aber nie so im Sinn von... Wenn du jetzt Fotograf bist und du stirbst, möchtest denn du dein Werk noch online haben? Oder möchtest du dein Werk nicht mehr online haben?
Ja.
Möchte ich, dass irgendjemand meinen YouTube-Kanal löscht oder nicht?
Das ist eine gute Frage.
Ich als unbekannter Mensch eigentlich. Mhm. Also nicht, es ist ja nicht das Werk jetzt, wo ich muss sagen, das muss mich überdauern. Das ist ja nichts. Das könnte man löschen, aber möchte ich das? Habe ich mir jetzt nie überlegt.
Nein, ich möchte eigentlich schon, dass da alles, was ich ins Internet tue, irgendwie dort bleibt und an mich erinnert, auch in 200 Jahren oder so.
Und das ist ja auch nicht ganz realistisch, dass das passiert, weil irgendjemand muss Zeug bewirtschaften und unterhalten und das ist mit Kosten verbunden und...
Also wir sehen schon, das ist wirklich ein Thema. Sagen wir, das machen wir einfach gerade knallhart in einer Woche. Ist das Thema, das wir in einer Woche machen könnten? Weil bevor wir jetzt unser Pulver so improvisiert verschiessen, fände
ich... Wir machen das Thema in einer Woche.
Genau,
nicht,
also.
Nicht über Sterben, sondern mehr über soll das Zeug im Internet weiterleben oder nicht.
Genau. Ich glaube, das ist ein super Thema, weil ich glaube, es ist noch nie so einfach gewesen, unsterblich zu werden, seit es das Internet gibt. Aber man muss trotzdem ein bisschen etwas vorkehren und so. Und jetzt, ich wollte eigentlich über etwas anderes reden. Ich wollte noch erzählen, dass ich im Zirkus war mit meiner Tochter, im Zirkus Knie. Der ist ja im Moment zur Winterthur. Das erzähle ich jetzt noch in 30 Sekunden. Ich tue, also eigentlich, wenn ihr jetzt gerade Punkt 7:30 eingeschaltet habt, um den Nerdfunk zu hören, wir fangen gerade an, ich muss noch schnell die Anekdote zum Zirkus Knie und eine kleine Rezension in zwei Sätzen von mir geben. Am Schluss war meine Tochter komplett reizüberflutet gewesen, weil der Zirkus ist eigentlich gar nicht mehr so, wie ich den in Erinnerung habe, sondern das ist eigentlich eine Show, die komplett durchgetaktet ist, mit Musik, mit Nummern, eine nach dem anderen, und es greift alles so nahtlos ineinander und du hast eigentlich fast keinen Moment mehr, wo du durchschnaufen kannst. Es ist alles auf höchster Perfektion und so. Grossartig, aber eigentlich so, dass ein bisschen Improvisierte, wo ja auf eine Art auch noch cool ist am Zirkus, und dann geht mal etwas, dann läuft mal ein Elefant nicht dort durch, nein, gibt es ja nicht mehr, wo er hätte sollen, und ein Tiger gumpet aus Versehen aus der Manege ins Publikum. So Sachen.
Ich bin mich
genau, das passiert alles.
Das gibt es nicht mehr, es ist so schade.
Gott, gibt es alles nicht mehr, und das ist irgendwie schade. Dafür ist es eine perfekte Show, die 1:1 könnte im Fernsehen laufen. Grossartig, aber irgendwie auch ein bisschen überfordernd. Also, und jetzt fangen wir an mit dem Nerdfunk. Ah, kein Jingle. Wie ist jetzt echt das passiert? Fangen wir mal an. Nein! Also ich höre auf mit diesen Jingles, das machen wir nie mehr. Wir machen jetzt einfach, wir sind bekannt als die Sendung ohne Jingles. Also, hätten wir nicht müssen gewarnt sein, so viele dystopische Bücher und Filme, die wir konsumiert haben, und trotzdem regiert heute der Autokrat Trump? Ist es uns ein Fehler gewesen, weil wir die Stories halt für Fantasie gehalten haben? Oder sind die Autorinnen und Autoren halt nicht deutlich genug gewesen und darum haben wir es nicht gemerkt? Wir reden heute, Kevin, über Dystopien in Kulturform. Und zuerst möchte ich dich fragen, magst du so Filme, die dann so ganz düstere Welt zeigen? Oder bist du der, ich sage es jetzt ein bisschen böse, der lieber Pretty Woman schaut?
Ich schaue lieber Pretty Woman. Okay. Nein, aber also, wenn wir jetzt... Wir müssen ja vielleicht schnell unterscheiden, was ist eine Dystopie, was ist eine Utopie.
Ja.
Und ich bin, also es hat einen Moment gebraucht, bis ich die Idee von Star Trek verstanden habe. Und Star Trek ist eine Utopie. Genau. Star Trek zeigt eigentlich ein gutes Bild, vielleicht ist es ein Idealbild, vielleicht ist das eigentlich Definition? Ist Dystopie das Worst Case, das Schlimmste, und eine Utopie ist das Beste? Okay, Star Trek zeigt ja schon eigentlich, wie es könnte gut rauskommen, und ich glaube ein bisschen, ich finde das eigentlich noch schön zum Schauen.
Aber es ist natürlich eine Verklärung. Man kann sagen, die Menschheit hat in dem Star Trek ihre gröbsten Probleme gelöst. Es gibt so die Föderation von der Welt, oder wo die ganze Welt mit dabei ist, und man sieht ja schon in der allerersten Folge Original-Serie von Star Trek, dort hat es auf der Brücke einen Russ und Amerikaner und einfach auch noch ein paar Aliens und so, und die sind alle Kumbaya-mässig wirklich miteinander unterwegs durch das All durch. Und dann ist halt das Problem, und eben, sie haben so den Kapitalismus haben sie gelöst, es gibt zwar noch so Geld, aber die Leute sind nicht mehr so geldgierig und so, es gibt wahrscheinlich, das weiß man nicht so genau, glaube ich, aber vermutlich ein Grundeinkommen, das gesichert ist und so, also wunderbar, aber es ist von einer Art ein bisschen langweilig, und darum braucht es halt die bösen Aliens und so von außen. Dann kommt die Bedrohung mehr von außen. Und dass es trotzdem spannend bleibt. Und Dystopie, ja, das ist die, wo sich jemand ausmalt, wie es wäre, wenn alles halt so ins Schlimme übertrüllt und alles übel den Bach abgeht und so wir irgend von einem Diktator regiert werden, wie man jetzt das kann vielleicht sehen oder nicht. Findest du das eine gute Gelegenheit, darüber zu reden? Oder wenn du sagst, du bist eigentlich mehr der Utopist?
Ich finde das Bild von der Utopie schöner, aber ich finde die Geschichte in der Dystopie halt spannender.
Ja.
Und
ui,
realistischer.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich stelle mir das vor, dass wir als Menschheit einfach gut miteinander leben und alle nett zueinander sind, aber der Weg ist schon wahnsinnig weit dort hin, weil weil man packt es einfach nicht. Und dann finde ich es halt schon noch cool, wenn ich dann, wenn ich Filme schaue wie Waterworld und die Welt ist überschwemmt, yeah, und alles ist gestorben, genau. Und es gibt einen Held, wo alle retten, was auch völlig dumm ist, aber habe ich schon noch gern. Und ich glaube, bist du auch in einer Dystopie? Findest du das, oder?
Das ist eine interessante
was
Frage. Ich habe mir das auch überlegt. Gerade in dem Moment habe ich eigentlich auch das Gefühl gehabt, und ich habe das gelesen, auch in der Vorbereitung auf diese Sendung, dass die Dystopie-Bücher, die boomen wahnsinnig im Moment, weil die Leute wahrscheinlich tatsächlich durch den Trump, durch die allgemeine Weltentwicklung und so, sind sie irgendwie darauf getrimmt, jetzt eher die düsteren Bücher, die schlimmen Geschichten zu konsumieren. Und ich habe das auch so ein bisschen probiert und ich habe noch nie so viele Bücher aufgegeben, also einfach in der Mitte oder nach ein paar Seiten abgebrochen wie in der letzten Zeit, weil dann habe ich mit diesen Dystopien angefangen und dann ist es mir irgendwie zu viel geworden und habe gefunden, nein, ich muss mir irgendetwas anderes zu Gemüte führen, das ein bisschen fröhlicher ist. Und das finde ich auf eine Art nach. Zum Beispiel habe ich das von diesen Hunger Games, da gibt es ja ganz viele Bücher, ist dir vielleicht ein Begriff, die Tribute von Panem. Hast du da mal einen Film gesehen oder ein Buch gelesen?
Ich habe alle Filme gesehen und ich habe nach dem ersten Film, also ich habe zuerst den Film gesehen und dann habe ich das erste Buch gelesen. Ich bin aber mit denen nie warm geworden.
Ja.
Das ist nicht mein Buch. Und ich Harry Potter habe ich super gefunden und alle haben gesagt, ey, wenn du Harry Potter super findest, dann findest du auch Hunger Games auch super. Aber Hunger Games hat bei mir nie etwas ausgelöst.
Ich habe dann angefangen vor kurzem mit dem, was jetzt neu rausgekommen ist. Es gibt, das ist glaube ich die 5. Variante. Das heisst dann auf Deutsch «Der Tag bricht an», auf Englisch «Sunrise on the Reaping». Und habe ich gefunden, oh, es ist nochmal die Geschichte, wo irgendeine arme Sau einfach, ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr die Hunger Games kennt, also halt einfach in die ausgewählt wird für das Reaping, da müssen ganz viele Teilnehmer oder irgendwie eine bestimmte Anzahl von Jugendlichen, von Kindern teilnehmen und es geht einfach darum, wer überlebt am Schluss. Es ist ja quasi irgendwie, was weiß ich was, Sozialdarwinismus oder Darwinismus auf die Spitze treiben. Und dann habe ich gefunden, nein, irgendwie, das vertrage ich jetzt nicht und habe das Buch in die Ecke geschmissen und habe gefragt. Also gerade jetzt im Moment, wenn die Dystopie doch so da ist, könnte man jetzt nicht in dem Jahr 2025 irgendwie einen Hoffnungsschimmer machen. Irgendwie wird das System überworfen und es kommt von dieser Autoritären, es gibt ja den Diktator Snow, heisst er, glaube ich, der wird zwar gestürzt, aber dann am Ende vom dritten Teil, aber es gibt dann trotzdem nicht so einen richtigen Aufbruch, wo alles besser wird, könnte man jetzt nicht zeichnen, wie das der Weg in eine freundlichere Zukunft. Das muss ja nicht zur Utopie werden, aber ein bisschen freundlicher. Das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Und dann musste ich sagen, nein, geht nicht. Verträge jetzt nicht.
Aber ich glaube, das ist etwas, was wir auch nicht schaffen. Also ich bin vor allem bei Filmen bin ich drin.
Ja.
Bei Büchern zu wenig, was aktuell rauskommt. Aber die Filme sind ja immer ein Spiegel von dem, was gerade auf der Welt passiert. Also wenn man auch retrospektiv schaut, zum Beispiel in den 2000er Jahren sind viele Filme rausgekommen, wo es um Sinnsuche gegangen ist. Die Leute haben nicht gewusst, wo ane mit sich. Dann haben wir Corona gehabt. Dann sind ganz viele Filme gekommen, wo wir in einer Schlaufe drin sind. Also wirklich sehr auch plakativ. Leute, die immer wieder den gleichen Tag wiederholen, weil es sich einfach in dem Moment so angefühlt hat. Das war echt die ganze Geschichte gewesen. Wie täglich grüßt das Murmeltier, haben wir einfach neu verfilmt. Und das ist halt in der Kultur schon oft so, dass man halt jetzt wie merkt oder spürt, hey, jetzt sind wir an einem Ort, wo es sich nicht gut anfühlt und jetzt müssen wir das halt wie verarbeiten und dann kommt halt wie das Gleiche raus. Und ich glaube, es muss wie eine Menge Leute muss etwas sehr Positives erlebt haben, dass du auch kannst Geschichten schreiben, wo es um etwas Positives geht, weil das ist ein Spiegel von uns. Und ja, darum, wahrscheinlich sind darum so viele Bücher rausgekommen, die jetzt genau um das Thema gehen. Eben, Dystopie.
Ja, ich finde erstaunlich, wie viele Bücher das auch gibt, die gewisse Sachen vorwegnehmen. Eins, das habe ich auch, muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch weggelegt. Das ist von Philip Roth. Der heisst «The Plot Against America». Und das ist so eine alternative Geschichte. Und dort ist der Flugheld, den man vielleicht kennt, der Charles Lindbergh. Der ist, glaube ich, als erstes über den Atlantik geflogen oder so. Aber der ist eben eigentlich auch, und das ist, glaube ich, historisch verbrieft, ist eben sehr weit rechts aussen gewesen. Und der gönnt dann in der alternativen Geschichte Präsidentschaft, im Jahr, lass mich raten, wahrscheinlich 1939 oder so, hat eine antisemitische Politik, die er macht. Er macht Isolationismus und eben man sieht dann, wohin das führt. Allerdings ist das irgendwie in dieser Geschichte bin ich nicht drin gekommen, weil es irgendwie so lange geht, bis das passiert. Und ich habe ein paar Filme und Bücher zu dem Thema gesucht, und zwar nicht solche, die jetzt zum Beispiel bei der Wetterproblem, beim Klimaveränderung und so ansetzt. Das ist die Dystopie, die du gesagt hast mit Waterworld, oder? Die gibt es natürlich auch. Da gibt es auch ganz Menge. Sondern ich habe dann die bei denen angesetzt, die sich ein bisschen auf den Trump abstützen. Und da gibt es wirklich einiges. Die müssen wir nicht alle runterbeten, findet ihr dann in den Shownotes. Und die beste ist natürlich, oder auch die eindrücklichste ist, ich habe dann salopp gesagt, 1984 zeigt eigentlich, das Buch hat einfach die falsche Jahreszahl im Titel gehabt, kann man das so sagen. Hast du das mal, George Orwell, 1984, hast du das gelesen, geschaut, in irgendeiner Form?
Ich habe das gelesen, aber das ist so lange her, dass ich es also nicht mehr genau sagen kann. Und ich habe das, glaube ich, zu einem Zeitpunkt gelesen, wo ich im Kopf gar nicht dort war.
Ja.
Das war der Anfang vom Internet. Also das ist 25 Jahre her mindestens, und ich glaube, ich habe das Buch gar nicht verstanden, also nur schon die sozialkritische Ebene habe ich nicht verstanden. Ich habe das als Buch angeschaut, und das ist eine gute Geschichte, aber was mir das Buch sagen will, habe ich glaube nie verstanden zu dem Zeitpunkt, und ich müsste es wahrscheinlich nochmal lesen.
Mir ist es genauso gegangen. Ich habe es dann probiert, nochmals zu lesen, aber auf Englisch ist es recht anspruchsvoll gewesen, hat es mich dann gedunkt. Und
ja, ich habe es Deutsch gelesen, ja.
Und mir ist es auch eigentlich so gegangen, das, was mir in Erinnerung ist, ist eigentlich das eben mit dem Neusprech, also die Verwandlung von der Sprache, dass die Sprache so transformiert wird, dass man eigentlich gewisse Sachen gar nicht mehr sagen kann. Es gibt dann wirklich kein Wort mehr für Krieg, und dann kannst du gar nicht mehr über Konflikt reden und so. Und das ist mir schon immer mal wieder eingefahren. Wenn jetzt der Trump, der hätte dann irgendwann einmal von dem 6. Januar, wo man aufs Kapitol gestürmt ist, hat er dann angefangen von dem Tag von der Liebe reden. Das hast du vielleicht mitbekommen. Und das ist auf mir dann so als Orwellscher Moment gekommen, wo ich schon mich müssen fragen, warum checkt jetzt nicht jeder, der das Buch gelesen hat oder der sich nur zumindest einmal daran erinnert, dass es das gibt, so die Neusprech, das Konzept von Propaganda, wo du einfach Sachen, die dir nicht passen, irgendwie so die Sprache veränderst, dass man die gar nicht mehr ausdrücken kann. Warum da nicht bei allen die Alarmglocken geläutet haben, das habe ich dann schon sehr verblüffend gefunden, wie jetzt der Trump, und ich nehme an, er hat das Buch nicht gelesen, wenn er angefangen hat, das so zu imitieren. Das finde ich recht, recht verblüffend.
Ja, ich glaube, es hat ja auch nichts mit dem Buch zu tun, sondern es sind ja ganz klassische, einfache
Propaganda-Strukturen,
wo man also in Nazi-Deutschland gesagt hat, wir verbrennen jetzt alle Bücher, dass die Leute nicht mehr können das lesen, was die geschrieben haben. Also ich meine, das ist völlig simpel, in einfachen Worten umformulieren, und dort sind wir voll drin. Also du hast jetzt gesagt, also das mit Tag der Liebe, das habe ich nicht mitbekommen. Ich bin irgendwo mal bei dieser Zollformel hängen geblieben, wie es die Zölle berechnet.
Ja, genau, die ist
so. Und einfach irgendwie, also, was ist das für eine Formel? Also einfach ein 4 und ein 0,25, was sich dann aufhebt, wo eigentlich dann die Gleichformel ist, wo wir angeprangert haben, die ist es. Also, wo ich so gedacht habe, das ist jetzt so absurd, was passiert. Das müsste man doch merken.
Ja.
Und das merkt, also es passiert nichts. Und das ist, glaube ich, das ist Dystopie, dass man auch diesen Film zuschaut und denen, die Bücher, die man liest, wo man denkt, das ist so absurd. Das kann gar nicht passieren. Und jetzt sind wir dort, wo wir denken, das ist so absurd, das passiert.
Ja, genau, genau. Ich habe 2020 habe ich The Handmaid's Tale. Das kennst du vielleicht, das gibt es auch als Verfilmung, als Serie, glaube ich.
Ja.
Hast du die gesehen?
Ich habe die nicht gesehen, die ganz. Ich habe auch dort wieder abgehängt. Ich habe die Serie habe ich geschaut und die habe ich nicht vertraut.
Ja.
Das ist mir zu kaputt.
Ja, das verstehe ich gut. Ich habe 2020 das Buch gelesen oder gelesen, The Handmaid's Tale oder Der Report, Der Magd von der Margaret Atwood. Und das ist auch nicht so richtige, leichte Sommerlektüre. Und das ist so geschildert von der Handmaid, also von der Magd, die halt da ihr Leben führt in der Welt, wo es eigentlich kein Recht mehr gibt für Frauen. Also Frauen haben, ja, es ist halt so das Biblische, wo viele auch jetzt im Moment propagieren, haben dann gefunden, Frauen sind halt einfach als Gebärmaschine da, weil es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sehr viele Männer und Frauen dann steril sind, sich nicht mehr können weiter fortpflanzen und darum gibt es dann die Dienerinnen, die halt auch gleichzeitig Gebärmaschine sind und das ist schon sehr, sehr düster alles, aber ja, auch da kann man sich irgendwie, als ich es gelesen habe, noch vor 4 Jahren, habe ich gefunden, ja, okay, gut, das ist ein interessantes Gedankenspiel, aber dass man so weit kann kommen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und ich bin gar nicht sicher, ob dann eigentlich die Verschärfung von diesen Gesetzen, die ja da ständig in Amerika im Gang sind, das Roe vs. Wade, die Einschränkung von der Abtreibungsrecht und all die Sachen, ob das dort schon passiert ist, aber auf eine Art, ja. Es ist, wir müssen darüber reden, warum merken wir es dann, obwohl wir eigentlich durch die Geschichten und all das darauf getrimmt sind, dass es so Sachen schleichend passieren, wieso merken wir es dann trotzdem erst, wenn es offensichtlich ist? Das ist ja eigentlich, das ist ein eklatanter Widerspruch, den ich mich heute den ganzen Tag mich gefragt habe. Es ist ja nicht so, dass wir naiv sind und nicht wissen, dass das passieren kann. Aber nehmen wir einfach die Geschichten als Geschichten und als etwas, das nichts mit uns zu tun hat und sind darum dann trotzdem überrascht. Oder hast du eine Erklärung dafür?
Das hat jetzt nichts mehr mit Büchern zu der Dystopie zu tun. Jetzt sind wir schon da irgendwie in der Philosophie.
Ja,
Ich habe Erklärungen für das. Ich habe absolut Erklärungen für das. Also das eine ist, glaube ich, Dummheit von der Gruppe von den Menschen.
Mhm.
Das ist ein Phänomen, das ich feststelle. Der Einzelmensch ist sehr intelligent, die Gruppe ist sehr dumm. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt im Nerdfunk oder so. Ich sage das immer wieder, glaube ich. Habe ich ja sicher schon gesagt. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Probleme sehr, sehr kompliziert sind. Mhm. Und wir suchen jetzt sehr einfache Lösungen. Und wir sind dann froh, wenn wir irgendjemandem nachlaufen können, der einfach laut und dominant ist und einfach können sagen, ja, der hat es ja gesagt, das ist eine mächtige Person, das ist der Präsident von Amerika, der muss ja Recht haben. Und wir sind froh, wenn wir die Verantwortung können abgeben können, weil sonst müssten wir anstehen und sagen, wir möchten das nicht als Gruppe. Und das ist mega schwierig. Also, ich bewundere auch, also bewundere ist vielleicht das falsche Wort, aber ich respektiere auch Gruppen, die sich für etwas einsetzen und nachher sagen, uns passt das nicht. Ich respektiere Gruppen, die sich gegen Corona gewehrt haben, die gesagt haben, ich finde das nicht gut, ich finde die Entwicklung nicht gut, ich möchte das nicht. Dass man nachher abdriftet und Nazi wird, ist vielleicht auch nicht so geil. Aber grundsätzlich, Meinungsfreiheit, steht für das ein, was euch nicht passt, steht an für das, was euch nicht passt. Das finde ich auch super. Es wird halt dann immer problematisch. Man findet halt den Diskurs nicht mehr miteinander. Wir können nicht mehr diskutieren. Ja, und ich glaube, das ist das Problem. Du bist entweder für oder du bist gegen mich. Und dort haben wir ein menschliches Problem.
Dort haben wir ein Riesenproblem. Ich glaube auch, das ist, von dem müssen wir irgendwie wieder wegkommen. Und wenn das bedeutet, dass wir die sozialen Medien abstellen und einfach wieder etwas Neues einfallen lassen, wo einfach die Polarisierung wieder wir von der wegkommen. Und ich glaube, dass du hast gesagt, ja, Gruppen oder Menschen in der Gruppe sind irgendwie dumm. Ich glaube, das stimmt und das ist so etwas, ein Mechanismus, wo eben von diesen besagten sozialen Medien befördert wird. Und ich glaube, was mir aufgefallen ist, es ist halt immer in der Wirklichkeit ist einfach egal, wie komplex und wie vielfältig und vielschichtig so ein Buch ist, ist die Wirklichkeit immer noch viel komplizierter und es hat immer noch viel mehr Faktoren, die reinspielen. Und darum ist so eine Geschichte natürlich automatisch zugespitzt auf irgendetwas, auf so ein paar Aspekte und vereinfacht das. Und das führt dazu, dass wir finden, ja, okay, das ist eine Geschichte, aber unser Leben lässt sich jetzt nicht auf so eine Erzählung runterbrechen. Und ich glaube auch, man sieht, wenn man die Welt anschaut und mit diesen Büchern vergleicht, dann ist es nie so krass radikal, wie einem das vorkommt, sondern erst dann vielleicht in der maximalen Zuspitzung. Und darum würde ich, und ich habe die auch schon erwähnt, und es hat jetzt nicht direkt mit dem Trump zu tun, aber ich habe die auch schon erwähnt, die Bücher vom Volker Kutscher nehmen. Das ist ja die Geschichte vom Gereon Rath, wo so irgendwie 1927 oder so fangen sie an und dann gehen sie bis 1937 und man sieht einfach, wie dass die Nazis und die Nazi-Ideologie immer tiefer in die Gesellschaft eindringt. Und ich glaube, wie viele sind es? Sind es 10 Bücher? Sind es 8 Bücher? Ich habe es gerade nicht mehr im Gedächtnis, aber ich gehe nachher schnell nachschauen. Und wenn du wirklich den riesigen Bogen kannst spannen über so viele Geschichten und in jedem Buch, in jeder Folge eigentlich nur so ein bisschen mehr von dieser Verschärfung kannst dazugeben, dann wird das irgendwo spürbar, wie so eine Entwicklung eben abläuft und dass das nicht etwas ist, was zack einfach am Tag da ist, sondern dass das vielleicht wirklich eine lange, lange Vorgeschichte auch hat, wo man je nachdem in so einem Buch sonst gar nicht so kann fassbar machen
kann. Ja, ich habe die Bücher nie gelesen. Ja, es ist wirklich düster. Es ist wirklich schrecklich, dass ich finde, okay, wir sind an so einem komischen Ort und so einem ungesunden Ort und es überlegt sich niemand, ja, warum? Wir haben das zu einem grossen Teil gewählt. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Und vieles denke ich immer wieder, eben, wir haben immer das Gefühl, jeder Mensch ist so einzigartig und speziell und individuell. Und ich denke, das sind wir eben gar nicht. Wir sind ganz einfache Wesen, die nach ganz einfachen Mustern funktionieren. Und unser Hirn ist einfach noch nicht alt. Und das wird zum Problem, dass wir sind Höhlenmenschen. Wir haben Angst vor jedem, der in die Nähe von unserer Höhle kommt, weil er uns töten könnte. Und das, ja, das triggert uns immer noch. Und das, ja, finde ich spannend.
Ja, genau. Also ich wollte dann noch wissen am Schluss, hilft uns das, wenn wir dann eben in dieser Welt drin sind, wo alles dystopisch und alles düster ist, hilft es dann uns, wenn wir noch so die Bücher lesen? Oder sollte man dann vielleicht eben, wie ich habe gesagt, und dir ist es ja auch so gegangen, du hast dann häufig den Battle angerührt und dann dass die Dystopie nicht zu Ende geschaut. Und ich habe dann noch ein lustiges Interview dazu gefunden beim SRF. Die haben da gefragt, eben, was machen eigentlich die Dystopien mit uns? Helfen die uns oder lenken sie uns eher davon ab? Und da haben sie den Soziologen Frank Schultheiss gefragt. Und der hat eben gefunden, dass die Dystopien schon das Bewusstsein schärfen für die Bedrohungen, die wir drin leben, die vielleicht eben wir so als diffus wahrnehmen, nicht so richtig könnt einordnen, dann, wenn man so ein Buch liest oder sich mit dem beschäftigt, kann man so Sachen eher hinterfragen und auch kritisch beleuchten. Und er hat dann den Roman «The Circle» von Dave Eggers erwähnt und den habe ich auch gelesen, oder «Der Circle». Und das geht um Facebook. Eigentlich ist so eine Geschichte über Facebook.
Ah, oh, das ist auch verfilmt worden mit dem Tom Hanks und Emma Watson. Der
Film ist nicht gut, das Buch ist gut.
Nein, das Buch ist gut.
Und das erklärt eben auch, wie wir eigentlich so unsere Naivität dann dieser freien Lauf lassen, wenn wir nicht so Sachen zu wenig hinterfragen und eben nicht vielleicht auch geschärft sind in unserem Geist und in unserer Beobachtung für die Probleme, die da auf uns zukommen. Und ja, das finde ich ganz... Und er erwähnt dann noch die Farm der Tiere, nochmal George Orwell, der hat eigentlich geholfen, den Kommunismus zu entzaubern, sagt er, und auch so die totalitären Strukturen auch klarer zu machen. Und ich glaube, darum ist es wahrscheinlich trotz allem gut, wenn man sich mit diesen Büchern beschäftigt. Und darum ist es vielleicht auch tatsächlich jetzt, wenn man sich fragt, ist jetzt das gut oder schlecht, oder muss uns das Hoffnung machen oder eher noch mehr ablöschen, wenn jetzt auch noch die Leute, und das zeigen offensichtlich wirklich die Statistiken, sich mehr mit so Geschichten beschäftigen, dann hast, wie du das auch angedeutet hast, dann zeigt das, dass sich die Leute damit beschäftigen und kritisch auseinandersetzen, und das ist vielleicht auch so ein Teil von einem Selbstheilungsprozess, so als Gesellschaft oder wir alle, wo uns nicht mehr wohlfühlen. Oder ist das zu hoch gegriffen? Oder ist das
Vielleicht ist es zu hoch gegriffen, weil die Leute auch nicht mehr lesen. Man nimmt sich ja keine Zeit mehr zum Lesen, dann bringt es auch nichts. Wieder sehr düster, was ich da sage.
Aber vielleicht schauen sie ja die Filme und die tun das vielleicht auch auslösen, oder nicht? Was meinst
du? Ich glaube, da kommt wieder der Punkt, wo ich glaube, ein Film wird das nie können spiegeln, weil ein Film das viel zu schnell erzählt und mir die Möglichkeit nimmt, mich länger mit dem auseinanderzusetzen. Ein Film, auch eine Serie, bündelt das vielleicht in 7-8 Stunden. Ein Film in 2 Stunden. Und ich glaube, ein Buch, oder gerade jetzt, wenn ich ein altes Buch lese, eben 1984, Die Farm der Tiere, oder, ja, heisst Die Farm der Tiere?
Ja, wie heißt Animal Farm, auf Englisch.
Animal Farm, wie heißt das auf Deutsch?
Die Farm der Tiere.
Okay, egal. Ich muss mich viel mehr mit dem Thema beschäftigen, weil es einfach viel mehr Zeit braucht, die ich aufwenden muss. Und ich glaube, das macht etwas mit uns. Das ist auch das Gleiche, was ich sage bei einer Diskussion, wenn ich mit jemandem muss diskutieren und nicht einfach davor laufe, sondern die Gegenstimme muss aushalten.
Ja.
Und ich bleibe am Tisch sitzen und man diskutiert und kann am Schluss sagen, wir sind uns nicht einig, wir finden keinen gemeinsamen Nenner, aber wir essen jetzt zusammen zur Nacht und respektieren einander gleich. Dort müssen wir ja eigentlich ankommen. Wir müssen uns Zeit nehmen für die Sachen. Wir müssen Zeit haben zum Diskutieren und nicht, das ist wieder das, was der Trump macht, das Plakative raushauen, okay, ihr seid böse, sehr eine einfache Sprache, wir müssen alle Mexikaner raus, weil das sind alle kriminell.
Ja. Interessante Theorie. Ich bleibe bei meiner und wir schauen, wer am Schluss recht hat. Und ist es nicht ein bisschen untypisch, dass ich am Schluss der Optimist bin? Ist es nicht meistens umgekehrt, dass irgendwie alle anderen rundum optimistischer sind als ich? Aber ich bin heute der Optimist und ich sage Kultur, die Erzählungen, die Geschichten, die wir uns erzählen, so düster sie sind ein Teil von unserem geistigen, sozialen, gesellschaftlichen Immunsystem. Und jetzt sehen wir, dass das Immunsystem angesprungen ist und auf voller Leistung schafft, um Trumps und so abzuwehren.
Nerdfunk. Wenn ihr den Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamiert sie auf nerdfunk@stadtfilter.ch.